Es ist mir erlaubt, mal euch anzuschauen. Ihr habt es ja leicht, ihr braucht ja nur einen anzuschauen. Ich muss jetzt so um die 200 anschauen, da könnte sein, dass ich jemand übersehe. Aber Gott übersieht keinen. Gott übersieht keinen. Wir dürfen wissen, wir haben einen sehr persönlichen Gott. Vielen Dank für die freundliche Einladung, für die ganz herzliche Begrüßung. Es ist immer wieder ein Geschenk Gottes, dass wir nach Traunreuth kommen dürfen. Hier haben wir 12 Jahre unseres Lebens verbracht. Wir sind in 69 hergezogen, das sind schon fast 40 Jahre her. In der Zeit durften wir mit manchen von euch diesen Lebensweg gehen, durch Freude, manchmal auch durch Leid. Aber das hat uns miteinander verbunden. Gott hat viel Gnade geschenkt, auch in dieser Zeit, wie der Herr euch hier gesegnet hat. Zur Frage, was wir so machen, bis vor 3 Wochen waren wir angestellt als Pastor in einer Gemeinde in Kanada, etwa 360 Mitglieder, da hat man so einiges zu tun, mit Fernsehübertragungen und dergleichen. Und dann waren wir so ziemlich erschöpft schon. Und da haben wir gemeint, wir sollten eine Veränderung machen, da sind wir natürlich dorthin gegangen, wo unser Herz auch ist, nach Europa. Ich will einmal sagen, was wir so machen mit einem Bild. Ihr wisst ja, dass ein Auto ja 2 Motoren hat. Jedes Auto hat 2 Motoren. Das ist der kleine Motor, Elektromotor, von der Batterie angetrieben. Und seine Aufgabe ist es, einfach den großen Motor anzutreiben. Und sobald der große läuft, das heißt ja Anlasser, dann hat er seine Aufgabe erfüllt. Dann läuft der Motor. Und so ist es bei uns gewesen in unserem Dienst. Wir durften in Kanada vor 52 Jahren mal so ein kleiner Motor sein und da entstand eine Gemeinde. Der große Motor, der läuft jetzt. Da werden wir in 3 Wochen die Predigt halten. Dann war es in Velsen, Österreich. Durften wir wieder so ein kleiner Motor sein und da läuft auch der Motor. Da waren wir vorigen Sonntag. Und dann in Salzburg, da waren wir ein kleiner Motor, das ist auch eine Gemeinde. Und dann in Traunreuth, und dann in Traunstein, und dann in Bad Reichenhall, und dann in Dresden, und dann in Berlin, und dann in Leipzig. Überall konnten wir so kleine Motore sein. Das ist eine wunderbare Belohnung, wenn man weiß, die Motore laufen alle noch. Manchmal laufen vielleicht nur so auf 3 Zylinder. Da fragt man sich, und das war unsere Aufgabe jetzt, einfach mal zu sehen, in den Regalen, in den Kaufhäusern gibt es allerlei Mittel, die man in den Tank reingeben kann, sodass der Motor natürlich ein bisschen besser läuft. Und wir sehen es als unsere Aufgabe, jetzt einmal in den Gemeinden vielleicht etwas in den Motor, in den Tank reinzugeben. Meine Frage ist, was könnte ich in den Tank in Traunreuth reingehen? Ich glaube, der Motor läuft gut, spitze. Ich weiß zwar nicht um alles in der Gemeinde, vielleicht hier und da so mal, dass es ein bisschen stockt. Ich möchte Gott Gnade schenken, dass wir heute das Richtige in den Tank hineingeben, sodass der Motor noch besser läuft. Am nächsten Sonntag sind wir also in Dresden, dann in Berlin. Und zu Berlin möchte ich kurz mal etwas sagen, das uns sehr auf dem Herzen liegt. Und zwar hat die Gemeinde der Motor in Berlin hat eine Riesenaufgabe. Braucht zurzeit viele PS, ja? Denn dort wird gebaut. Sie haben von der Stadt haben sie ein Riesengrundstück bekommen mit einem Gebäude. Also riesengroßes Gebäude. Und hier sieht man einmal auf diesem hier, das ist der Gottesdienstraum, soll der Gottesdienstraum sein, Ringadenker oben, darauf soll jetzt einmal ein Dach kommen. Das sehen wir im nächsten Bild. Sehen wir gleich, am Boden wird nun das Dach zusammengestellt und dann wird es mit einem Riesenkran auf das Dach raufgetan. Dort steht es nun, einige sind schon bedeckt, dann kommen noch einmal die Dachpfannen drauf, im nächsten Bild da, eine Riesenaufgabe. Und dann sieht man, wie es schon eingedeckt ist. Und das war am 16. September. Bis jetzt ist wahrscheinlich schon mehr dabei. Es ist so ein Riesengebäude. Sie haben die Fenster gezählt. Es sind 165 Fenster in diesem Gebäude. Es soll ein Gemeindezentrum werden. Da könnt ihr euch vorstellen, die kleine Gemeinde, die dort ist, braucht viele PS. Ihr könnt wirklich dafür beten, dass der Herr Gnade schenkt. Hier will unsere Mission auch ein Zentrum haben für die Ausbildung von Missionare, von Kandidaten, die in den Osten gehen, um dort zu missionieren. Also deshalb dieses als Zentrum. Das nächste Bild, nun einfach diese kleine Gemeinde, aber eine richtig kräftige Gemeinde. Ihr könnt beten, dass der Herr jetzt auch in diesem neuen Gebiet, sie sind umgezogen von einem anderen Gebiet in Berlin, jetzt weiter in den Osten hinein, in der Nähe vom Schönefelder Flughafen, wo in der nächsten Zeit 40.000 Arbeitsplätze entstehen sollen. Also mittendrin ist jetzt diese Gemeinde. Da könnt ihr wirklich für Berlin beten. Tut es auf eure tägliche Gebetsliste, dass der Herr André und Olga Pritzgau, das ist der Pastor dort, auch viel Kraft schenkt, um die Gemeinde so anzuleiten. Danke, Martin. Nun, was geben wir in den Tank? Merkmale einer gesunden Gemeinde. Dass einfach der Motor so richtig läuft. Manchmal werde ich sagen Merkmale, manchmal werde ich sagen Mittel, die man in den Tank hineingibt. Und dazu Jakobus Kapitel 5. Wer seine Bibel mit hat, darf aufschlagen. Hier ein Brief, den Jakobus an die Gemeinden geschrieben hat. Und man staunt immer wieder, wie Jakobus so nahe der Bergpredigt ist. Wer einmal einen Zusammenhang finden will, lest einmal die Bergpredigt, anschließend dann gleich den Jakobusbrief wie ein Kommentar zur Bergpredigt. Ich möchte sagen, dass das erste Merkmal einer gesunden Gemeinde ist, wenn sie achtsam sind auf Weltlichkeit. Das wird der Jakobus hier sagen. Wir als Gemeinden sind sehr geneigt, besonders wenn wir älter werden. Wir haben ein schönes Haus, wir haben ja alles. Es ist so schön gemütlich in der Gemeinde, lasst uns essen und trinken und fröhlich sein. Da besteht dann schon gleich die Gefahr. Und jetzt donnert der Jakobus hier rein. Stellt euch vor, ich würde euch vorlesen, einmal, was er hier liest. Wohlan, ihr Reichen, weinet und heulet über euer Elend, das über euch kommen wird. Euer Reichtum ist verfault, eure Kleider sind von Motten zerfressen, euer Gold und Silber ist verrostet und ihr Rost wird zum Zeugnis wider euch sein und wird euer Fleisch fressen wie Feuer. Ihr habt euch Schätze gesammelt in den letzten Tagen. Vers 5, ihr habt üppig gelebt auf Erden und geschwelgt und eure Herzen gemästet wie am Schlachttag. Das muss ein Schock für die Gemeinde gewesen sein. Was? So sprichst du, Jakobus, zu uns? Aber steht im Worte Gottes. Wollen wir Acht geben, dass wir nicht zu weltlich werden und in dem Sog des Materialismus einfach mal so reingezogen werden? Wir tun es manchmal, ohne dass wir es merken, weil wir einfach so in dieser Gesellschaft eingebunden sind. Es geht uns immer wieder besser und besser und besser. Und dann werden wir zu dem, was die Laodicea-Gemeinde war und sagte, wir sind reich geworden, brauchen gar nichts mehr, uns geht's alles gut. Da warnt der Herr, sagt, ihr seid arm. Das Äußerliche ist nicht das, was wirklich zählt. Das bleibt alles hier. Alles, was wir haben, bleibt hier. Nur die Seele wird gerettet werden. Deshalb achtsam auf Weltlichkeit. Jesus sagte auch selber in der Bergpredigt, trachtet am ersten nach dem Reich Gottes, so wird euch solches alles zufallen. Das zweite Mittel, das wir reingeben werden wollen, ist Geduld. Verse 7 bis 9. Da heißt es nun Folgendes. So seid nun geduldig, liebe Brüder, bis zur Wiederkunft des Herrn. Siehe, der Ackermann wartet auf die köstliche Frucht der Erde und ist geduldig ihretwegen, bis sie empfange den Frühregen und Spätregen. Seid auch ihr geduldig und stärkt eure Herzen, denn die Wiederkunft des Herrn ist nahe. Seufzt nicht wiedereinander, Brüder, damit ihr nicht verdammt werdet. Siehe, der Richter steht vor der Tür. Hier geht es um Geduld in der Gemeinde. Geduld ist auch eine Frucht des Geistes. Über die Geduld wird sehr viel gesprochen in der Bibel. Und das ist, womit wir oft Schwierigkeiten haben. Der Mann hat Schwierigkeiten, geduldig zu sein mit seiner Frau. Wenn sie vielleicht dies machen, das machen, immer das. Die Frau ist ungeduldig über den Mann, weil er immer wieder das Gleiche macht. Oder kennt ihr es nicht? Oder wer verheiratet ist, der weiß schon, wovon ich spreche. Oder wir sind ungeduldig mit den Kindern. Wieder haben sie einen Fünfer. Da werden wir ungeduldig über dies und jenes. Und die Kinder werden ungeduldig mit ihren Eltern. Und die Alten werden manchmal auch ungeduldig miteinander, weil wir nicht mehr so können, wie wir früher es gemacht haben. Die Gemeinde vielleicht wird ungeduldig mit dem Pastor, der Pastor ungeduldig mit der Gemeinde. In all diesen Bereichen, auch in der Arbeit, überall braucht man die Geduld. Das ist so wichtig. Das heißt hier, seufzet nicht wieder einander. Und dann das Nächste, vielleicht auch noch mit dem eigenen Los. Wir können nicht immer so, wie wir wollten. Da muss man auch mit sich selbst mal geduldig sein. Ich kann das nicht, ich muss das einfach annehmen. Ich kann nicht mehr so, wie ich es früher konnte. Oder ich mache immer wieder so viele Fehler. Das Schlimmste ist, wenn wir Fehler machen, dass wir einfach liegen bleiben. Wir müssen wieder aufstehen und geduldig mit uns selbst sein. Und dann das Dritte, die wahrhaftige Gemeinde. Eine wahrhaftige Gemeinde ist eine gesunde Gemeinde. In Vers 12, da heißt es, vor allen Dingen aber, meine Brüder, schwüret nicht, weder bei dem Himmel noch bei der Erde, noch mit irgendeinem anderen Eid. Es sei aber euer Ja ein Ja und euer Nein ein Nein, damit ihr nicht unter ein Gericht fallet. Immer wieder wird hier von einem Richter die Rede. Und zwar, der Herr ist da. Und eines Tages werden wir auch Rechenschaft geben über alles, was wir gemacht haben. Auch über unsere Worte, die wir gesprochen haben. Pass auf, kleiner Mund, was du sprichst. Denn der Vater in den Himmel schaut herab auf dich. Pass auf, kleiner Mund, was du sprichst. Ist immer das alles wahr, was wir sagen? In der Gemeinde, wo ich war, da gab es zwei Fälle. Einmal zwei Männer, die in Streit gekommen waren. Und da ging es immer, du hast gelogen. Nein, ich habe nicht gelogen. Ja, du hast doch gelogen. Nein, ich habe nicht gelogen. So ging es dann weiter, bis wir dann die zusammenbringen. Und das lief über Jahre hindurch. Das darf in der Gemeinde nicht sein. Es waren noch zwei Frauen, haben sie dann noch Briefe geschrieben gegenseitig. Und das ist so eine schlimme Sache, immer diese Briefe zu schreiben. Seufzt nicht wieder einander. Euer Ja soll ein Ja sein und ein Nein ein Nein. Und wenn ein Missverständnis ist, wollen wir zugeben, wir machen doch Fehler, nicht wahr? Wir hören manchmal nicht richtig und wir sprechen manchmal nicht und vergessen, was wir richtig gesprochen haben. Deshalb Versöhnung. Wenn wir eine gesunde Gemeinde sein wollen, dann sollen wir eine wahrhaftige Gemeinde sein. Wir leben in einer verlogenen Welt, genauso wie damals der Jakobus. Und deshalb sagt er, die Gemeinde soll eine wahrhaftige sein. Dann in Vers 13 auch eine leidende. Dann sagen wir, ist es wichtig, dass wir eine leidende Gemeinde sind? Ich glaube schon. Das Leid kommt nicht von ungefähr. Ich glaube, es kann uns einen sehr wichtigen Dienst tun. Leiden führen uns immer wieder näher zu Gott. Wer weiß das nicht, wenn er Schwierigkeiten hatte? War das nicht die Zeit, wo wir gebetet haben? Und wo es uns gut ging? Dann haben wir es oft vergessen. Besonders im Urlaub ist es oft die größte Gefahr, die stille Zeit, die Zeit mit Gott zu vernachlässigen. Wenn es uns so gut geht. Die Leiden, die helfen uns. Bei Jesus war es so, die Leiden Jesu führten ihn in eine viel engere Gemeinschaft mit dem Vater. Deshalb heißt es in Hebräer Kapitel 5, er lernte Gehorsam, indem er litt. Und das dürfen wir dann auch lernen, wenn wir leiden. Leiden tut uns also einen sehr guten Dienst und bringt uns tiefer in die Gemeinschaft mit Jesus. Also wollen wir in unserem Leiden uns nicht auflehnen gegen Gott? Gott, warum lässt du das zu? Ich komme ja doch immer wieder zum Gottesdienst, ich liebe dich, ich lese meine Bibel, ich bete. Warum noch das Leid in meinem Leben, wenn ich dich so liebe? Da sagt er, achte es für lauter Freude, wenn ihr in allerlei Anfechtung fallet. Denn das stärkt ja den Glauben und bringt uns so nahe zu Gott. Wenn du Leiden hast, dann sollen sie dir Nähe zu Gott bringen. Selig sind die, die Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Also dürfen wir vielleicht auch in Traunreuth ein bisschen Leid in den Tank hinein. Wir mögen es nicht, aber es hilft uns doch. Dann aber ein wenig Lob. Ist jemand guten Muts, der singe, heißt es da. Gut, dass es nicht immer Zeiten des Leides gibt. Es gibt auch Zeiten, wo wir guten Mut sind. Ich wage es nicht zu fragen, jetzt mal Hände hoch, wem es jetzt wirklich gut geht. Ne? Aber das könnt ihr selber beurteilen. Geht es dir wirklich gut? Wenn es dir nicht gut geht, dann bete. Wenn es dir richtig gut geht, dann singe Psalmen. Dann freue dich, dass auch andere es hören. Singen ist ein wunderbares Medikament. Das ist immer schön, wenn wir die Lieder hier singen. Wir können sie dann auch zu Hause singen. Kam eine Mutter mit Kindern hier an und das Kind sang gleich am Parkplatz schon schöne Lieder. Wunderschön, was die Lieder tun kann. Da heißt es doch, nun danket alle Gott mit Herzen, Mund und Händen. Und das wollen wir doch öfters tun. Dann ein weiteres Merkmal ist, die Gemeinde soll eine fürsorgende oder fürsorgliche Gemeinde sein. Verse 14 bis 18, da heißt es nun Folgendes. Interessant, wie jetzt für die Gemeinde und für die Gemeindeglieder gesorgt wird. Da heißt es, ist jemand unter euch krank, der rufe zu sich die Ältesten der Gemeinde, dass sie über ihm beten und ihn salben mit Öl in dem Namen des Herrn. Und das Gebet des Glaubens wird den Kranken retten. Und der Herr wird ihn aufrichten. Und wenn er Sünde getan hat, wird ihm vergeben werden. Bekennet einer dem anderen eure Sünden und betet füreinander, dass ihr gesund werdet. Das Gebet des Gerechten vermag viel. Soweit einmal die fürsorgliche Gemeinde. Das gibt es ja, dass Christen krank werden. Man würde einerseits meinen, Christen lieben dem Herrn, der Herr liebt die Christen, hat sie errettet, warum lässt er sie dann krank werden? Es kann doch nicht ein liebender Gott sein, der die Christen doch krank werden lässt. Und doch kann eine Krankheit uns auch wieder zum Segen sein, wie auch das Leiden. Unsere Kranken gehen aber durch Anfechtungen, gerade diese Anfechtung, warum? Vor kurzem ist ein lieber Freund von mir gestorben, der Roland Marsch. Roland Marsch war viele Jahre Pastor in Neuwied, in unserer Gemeinde. Er war unser Nachfolger in Dresden, war dort für 20 Monate, dann ist seine Frau erkrankt, die ist dann auch gestorben, hat dann wieder geheiratet, dann hat er wieder erfahren, da hat die Frau auch wieder Krebs. Und dann vor etwa einem Jahr, bis über ein Jahr, habe ich ihn im Krankenhaus besucht, er hatte Krebs und er konnte nur sagen, warum ich? Würde noch so viel, er ist viel jünger als ich, würde noch so viel für den Herrn tun wollen. Warum ich? Ich habe mich oft gefragt, warum gehen Pastoren durch Schwierigkeiten? Vielleicht gerade dadurch, dass sie dadurch andere zeigen können, wie ein Pastor damit umgeht. Das hat Herr Helten, der Bürgermeister, mir hier in Traunreuth einmal gesagt. Als wir Schwierigkeiten hatten und ich ging zu ihm mit dieser Schwierigkeit, dann sagte er, Herr Pfarrer, jetzt werden die Leute schauen, was macht der Pastor, wenn er die gleichen Probleme hat, die wir haben? Ja, deshalb muss vielleicht auch manchmal ein Pastor früh sterben. Wie geht er heim? Das wollen die anderen natürlich wissen. Die schauen es an. Was macht dann ein Kranker? Das heißt ja, der ruft die Ältesten der Gemeinde. Alte Leute, kranke Leute vereinsamen und schauen vielleicht immer auf die Tür im Krankenhaus, wann kommt einer da rein, um ein bisschen vielleicht zu trösten. Nun hier heißt es, da soll der Kranke die Initiative nehmen. Der rufe die Ältesten. Interessante Worte. Nicht, dass der Arzt jetzt von Tür zu Tür läuft und fragt, irgendwo ist hier irgendein Kranker? Nein. Warum soll der Kranke die Initiative nehmen? Auch deshalb, weil dann der Älteste weiß, der hat ein Vertrauen in mir. Deshalb ruft er mich, weil er etwas von mir erwartet. Da fühlt der Älteste sich wohl, wenn er gerufen wird. Und wenn der Arzt auch in 3 Uhr in der Nacht gerufen wird, dann ist der Pastor auch und die Ältesten auch bereit, auch 3 Uhr des Nachts zu kommen, wenn sie gerufen werden. Also Geschwister, ich möchte euch ermutigen, wenn ihr krank seid oder irgendeine Not habt oder ein seelisches Beschwerden, ruft doch jemand. Es muss nicht ein angestellter Ältester sein. Es muss einer sein, in dem ihr Vertrauen und Respekt habt. Also nicht allein durch eure Krankheit gehen. Das kann euch zermürben. Da muss ich hier aber auch mal einen warnenden Finger heben. Da gibt es viele Radio- und Fernseh-Evangelisten, die Massenheilungen durchführen. Das ist die Frage, was macht man da? Das heißt ja doch, es soll der Älteste, der Kranke, die Ältesten beten. Die sollen kommen und mit Salbe ölen und so weiter. Falsch ist, dass in diesem Fall der Kranke nicht ruft, sondern der Evangelist ruft sie und sie sollen alle kommen. Ich habe oft gedacht, es wäre besser, sie würden durchs Krankenhaus gehen, von Zimmer zu Zimmer. Das wäre auch, aber das wäre nicht so faszinierend. Das Zweite, es wird auch gar nicht nach dem Willen Gottes gefragt. Denn wir sollen auch fragen, was ist dein Wille für mich? Das hat sogar Jesus in seiner Krankheit getan. Was ist der Wille Gottes? In einer Fernsehsendung, ich war fast erschrocken, in Kanada, ist zwar ein deutscher Evangelist in Kanada, was da auch Geld gibt, da steht, für $25 werden 25 geheilt. Für $100 werden 100 geheilt. So haben sie das ausgemacht. Also gebt nur euer Geld. Da fragt man sich, wonach fragen sie eigentlich? Was heißt es hier? Hier heißt es, der Älteste soll kommen und Öl bringen und salben mit Öl. Was soll das nun heißen? Wir wissen, dass in der Bibel, besonders bei dem Samariter, als er den Halbtoten sah, da hat er Öl und Wein auf seine Wunde gegossen. Es war ein Heilmittel. Damals hat es auch nicht die Krankenhäuser gegeben. Wenn alle, die jetzt in den Krankenhäusern sind, von der Gemeinde hier wären, da hätten wir keine Krankenhäuser hätten, da hätten wir eine Riesenaufgabe, auch Medikamente zu verteilen und dergleichen. Also auch als Medikament. Zweitens war das Öl gebraucht auch als ein Zeichen der Liebe und der Annahme. Noch ein Beispiel. Und zwar Jesus kommt in das Haus von Simon. Und da begrüßt er Simon nicht besonders. Jesus kommt rein. Aber die Maria kommt, kniet sich nieder vor Jesus, weint mit ihren Weintränen, wäscht sie seine Füße und trocknet sie mit dem Tuch. Und dann küsst sie seine Füße, es heißt, küsste andauernd seine Füße. Und dann salbt sie seine Füße. Und dann sagt Jesus zu Simon, weil Simon sie angeklagt hat, was lässt du das zu, dass diese Frau das mit dir macht? Sagt Simon zu Jesus, Jesus zu Simon, Simon, als ich kam, du hast mir meine Füße nicht gewaschen. Du hast mir keinen Kuss gegeben. Du hast mein Haupt nicht mit Öl gesalbt. Wieso? Jesus war doch nicht krank. Es war ein Zeichen der Liebe und der Annahme. Das hat die Maria ihm gezeigt. Und bei dem Besuch eines Ältesten, bei einem Kranken, soll das Nummer eins sein, dass der Kranke weiß, ich bin angenommen worden. Ich bin gesalbt mit Öl. Der hat mich gern. Ich bin nicht allein in diesem. Bei den Jüngern war es meistens so, dass sie bei Kranken nicht Öl gebraucht hat, sondern die Hände aufgelegt hat. Das Gebet ist natürlich für beides, Leib und Seele. Denn Gott kümmert sich auch um den Leib. Er möchte auch, dass wir gesund sind. Ich glaube, er leidet genauso mit jedem, der ein Leid hat. Aber nicht in allen Fällen heilt er. Und das ist bei den Radio-Evangelisten, auch Fernseh-Evangelisten, auch oft der Fall, wo es einfach so ist, sie geben keinem Kranken irgendwie einen Rat, wie man mit der Krankheit umgeht. Das fehlt total. Müssen alle geheilt werden? Nein, auch die Lehre, wie geht man mit Krankheit um? Das ist eine sehr, sehr wichtige Sache für uns, wenn wir unsere Kranken haben. Nun, da haben wir einmal die fürsorgliche Gemeinde. Sie sollen auch ihre Sünden bekennen. Und das ist hier natürlich wohl das Wichtigste in allem. Denn die Sünde, die hat auch einen riesen Einfluss auf unser Körper. Schon allein dann, wenn unser Sohn, der eine Sohn, der konnte lügen wie nur. Ja? Lügen, als wäre es die Wahrheit. Der andere Sohn, wenn er gelogen hat, der konnte nicht mal die Lüge fertig machen, da war er schon ganz rot im Gesicht. Da steigt der Blutdruck. Wenn wir Sünden haben, dann übertragen sich die Sünden auch sehr, sehr oft, meistens auf den Körper. Da sagte ein Chirurg, der die Rede hatte in Wien bei einem Ärztekongress, er sagte, 75% der Leute können geheilt werden, wenn sie seelisch geheilt werden. Ich glaube, da geht es hier ganz besonders darum. Es geht immer wieder um die Sünde. Die Sünde muss weg. Und da heißt es, bekenne einer dem anderen ihre Sünden. Das heißt, der Älteste bekennt, ich bin auch so ein Sünder, genau wie du. Ich habe genauso meine Fehler gemacht wie du. Und Gott hat mir vergeben, er kann es dir auch vergeben. Bekenne einer dem anderen seine Sünden. Und keiner darf meinen, dass er so fest steht, dass er nicht sündigt mehr. Das dürfen wir kennen. Das gerechte Gebet vermag viel, wenn es ernstlich ist. Da kommen wir aber in Verse 19 und 20 zur seelsorgerlichen Gemeinde. Und damit, ich merke, ihr habt hier keine Uhr. Ich schaue immer wieder, viele Gemeinden haben hinten eine Uhr. Es ist aber auch schon Zeit, dass ich aufhöre. Aber seelsorgerliche Gemeinde ist so sehr wichtig. Hier heißt es, Brüder, wenn jemand unter euch abirre von der Wahrheit und jemand bekehrte ihn, der soll wissen, wer den Sünder bekehrt von dem Irrtum seines Weges, der wird eine Seele vom Tode, und manche haben übersetzt, der wird seine Seele vom Tode erretten und wird bedecken eine Menge von Sünden. Jakobus wusste, er konnte niemand bekehren. Aber die Botschaft, die wir haben, führt dazu, dass der sich abirrt, sich wieder bekehrt. Hat sich irgendjemand in der Traunreuther Gemeinde schon abgeirrt? Wisst ihr von irgendjemand, der schon mal hier gewesen ist und der heute nicht mehr kommt? Vielleicht sind sie in einer anderen Gemeinde. Gott segne sie. Aber vielleicht sind sie abgeirrt. Da haben wir eine Riesenaufgabe. Die Gemeinde soll eine seelsorgerliche Gemeinde sein. Wir sollten zuerst Seelsorge an der eigenen Seele machen, das heißt den Balken zuerst aus dem eigenen Auge. Und dann kann man besser sehen, um den Splitter zu sehen. Manche haben so Splitter in den Augen. Da müssen wir Feingefühl haben, um da Seelsorge zu tun. Da gibt es ein Gedicht von einem Brunnen. Es hat mit Geduld zu tun, aber auch mit Seelsorge zu tun. Immer zu geben. Ein alter Brunnen spendet leise sein Wasser täglich gleicherweise. Wie segensreich ist doch solch Leben, nur immer geben, geben, geben. Mein Leben gleicht dem Brunnen. Ich lebe, um anderen darzureichen. Doch geben, geben alle Tage, sagt Brunnen, wird's dir nicht zu Plage? Da sagt er mir als Jochgeselle, du bist ja Brunnen, nur nicht Quelle. Dir fließt es an, du gibst nur weiter. Drum lass es plätschern, froh und heiter. Nun lebe ich nach der Brunnenweise. Zieh stille meine Segenskreise. Was mir von Christus fließt ins Leben, das kann ich mühelos weitergeben. Und das auch in der Seelsorge. Was Jesus für dich getan hat, das gib anderen weiter. Und hier sagt es, der wird seine Seele retten. Seine eigene Seele und die anderen. Ein Wanderer geht über den österreichischen Pass nach Italien im kältesten Winter. Rechts und links liegen schon Leichen, erfroren. Er geht weiter. Plötzlich sieht er einen Halbtoten. Aus Mitleid nimmt er ihn, hebt ihn auf seinen Puckel und versucht, so langsam weiterzumachen. Wieder sehen sich viele, die es nicht geschafft haben. Aber dieser hat es geschafft. Warum? Weil die Körperwärme vom anderen ihn auch gewärmt hat. Und so ist es in der Seelsorge. Wir brauchen einander. Nur wenn wir Seelsorge tun, werden wir auch Seelsorge empfangen. So wünsche ich der Gemeinde hier, dass sie diese Merkmale einer gesunden Gemeinde haben. Dass sie einmal in den Tank das geben, was da hilft, dass der Motor einfach besser läuft. Und das auch persönlich. Wie läuft dein Leben? Wie läuft dein Motor? Stoppt er immer wieder? Oder läuft er ganz schön? Dazu möchte Gott Gnade geben. Wir verneigen uns und beten. Herr Jesus, du bist hier und weißt um unser Herzen, um einen jeden, der hier ist, wo sich irgendetwas im Leben befindet, was dir nicht gefällt und der Person schadet, dann bitte lass es heute zu einem Bekenntnis kommen, zu einem Ausräumen von dem, was uns beschwert. Danke, Herr, dass du gesagt hast, du reinigst uns von aller Untugend. Bitte tu das jetzt, jetzt, wo wir beten, wo wir stille sind. Komm in unser Herzen, räume alles aus, mach aus etwas Neues. Und danke, Herr, dass wir mit dir den Lebensweg gehen können, wenn wir weitergehen und die Gemeindeglieder ihren weiteren Weg in die Woche hineingehen. Segne sie und behüte sie vom Bösen, von der Weltlichkeit und lass sie zu Seelsorger werden für die Menschen um uns her, die dich so dringend brauchen. Dazu gib uns deinen Segen. Amen.